Hallo Max, es ist Donnerstag, später Nachmittag. Wollen wir uns zum Runterkommen ein bisschen über die Philippinen unterhalten?
Hallo Andreas, ja gerne.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 46. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und wie Sie gerade dem Teaser schon entnehmen konnten, geht es heute mal wieder um ausländisches Recht, um internationales Privatrecht. Wir beschäftigen uns damit, wie man eigentlich ein Erbe ausschlägt in einem Fall, indem wir einen starken Bezug zu den Philippinen haben. Mein Co-Host, lieber Maximilian, bist heute du, Dr. Max Kübler-Wachendorf. Du warst ja schon das ein oder andere Mal im Podcast mit dabei. Dich brauche ich nicht gesondert vorzustellen. Eine Besonderheit haben wir heute vielleicht noch. Es dürfte dein letzter Auftritt in diesem Podcast als Notarassessor sein. Du verlässt uns leider zum 01.04.2025 aufgrund der traurigen Weiterentwicklung, dass du Notar in Fürth in Bayern wirst. Dazu an der Stelle herzlichen Glückwunsch.
Vielen
Aber
Dank.
Ich gehe gleich über zum Sachverhalt, der ist eigentlich recht überschaubar. Wir haben eine Erbschaftsausschlagung. Es kommt also jemand zum Notar und sagt, ich würde gerne Erbschaft ausschlagen. Folgendes ist passiert. Der Erblasser, also der Verstorbene, der war ausschließlich deutscher Staatsangehöriger und hat auch bis zum Jahr 2019 in Deutschland gewohnt. Und im Jahr 2019 ist er dann aber umgezogen auf die Philippinen, hat seinen Wohnsitz auf die Philippinen verlegt und ist dort 2024 auch verstorben. War da also so ungefähr 5 Jahre. Eine Verfügung von Todeswegen hat er nicht hinterlassen. Er hat auch keine Rechtswahl getroffen. Und er hat in Deutschland auch keine aktiven Vermögenswerte hinterlassen. Also es ist nicht so, dass hier in Deutschland jetzt irgendwie Grundbesitz oder Bankkonten da wären, um die man sich jetzt noch kümmern müsste. Und zum Notar kommt der Sohn dieses verstorbenen Erblassers und sagt, ja, also ich möchte diese Erbschaft ausschlagen. Und jetzt wendet sich der Notar mit durchaus, also ganz interessant, ausdifferenzierten und klugen Fragen an uns. Sagt nämlich zum einen, ja, also welche Rechtsordnung ist hier überhaupt anwendbar auf diese Rechtsnachfolge von Todeswegen? Sagen wir so, auf die Frage wären wir wohl noch gekommen.
Ja, ja.
Aber die nächste Frage ist schon ein bisschen differenzierter. Und er fragt dann, gilt dieses Recht auch für die Erbausschlagung? Also richtet sich auch das auf die Erbausschlagung und auf die Wirksamkeit der Erbausschlagung anwendbare Recht dann nach dem Erbstatut oder wird es gegebenenfalls gesondert angeknüpft? Und die letzte Frage, die er stellt, und das wird auch dieser, mit dem wir uns jetzt schwerpunktmäßig in diesem Gutachten befassen, ist dann die, welches Gericht ist denn jetzt eigentlich international und örtlich zuständig für die Entgegennahme der Ausschlagungserklärung? Also ganz praktisch gesprochen, wenn jetzt dieser Sohn bei mir die Ausschlagungserklärung unterschreibt, wo schickt der die denn hin? Oder wo schicke ich die denn hin als Notar, wenn ich das für den hier Ausschlagenden denn übernehmen will? Also das ist so diese Gemengelage, die wir haben. Nochmal kurz zum Sachverhalt, also keine Vermögenswerte in Deutschland, 2019 auf die Philippinen ausgewandert und dort 2024 verstorben. Ich sage es gleich dazu, das ist ein Gutachten für Connoisseure des internationalen Privatrechts, beziehungsweise was ist es genau? Ist es
Zivilverfahrensrecht vor
allem. Internationales Zivilverfahrensrecht, also die Abkürzung ist dann IZVR. Treffenderweise hast du in dem Bereich auch deine Doktorarbeit geschrieben. Als du mir das Gutachten zum ersten Mal vorgelegt hast, habe ich gesagt, ich verstehe kein Wort. Dann hast du mir aber erklärt, dass das schon alles richtig ist und dass nur tatsächlich ich das nicht verstehe und dass nicht das Gutachten so nicht passt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich fürs IPR nicht interessieren und fürs IZVR auch nicht, dann hören Sie vielleicht die vorhergehende Folge oder die nächste Folge. Falls Sie sich dafür interessieren, viel Spaß, schneiden Sie sich an. Max, leg los. Fangen wir mal sozusagen zum Aufwärmen damit an, welches Erbstatut hier überhaupt zur Anwendung gelangt.
Genau, das ist die Aufwärmfrage. Fangen wir mit dem Erbstatut an. Genau, und da ist es grundsätzlich so, da richtet sich das anwendbare Erbrecht nach der Europäischen Erbrechtsverordnung, weil der Erbfall nach dem 17.08.2015 eingetreten ist. Das ist so der Stichtag. Der ist in Artikel 83 Absatz 1 der Europäischen Erbrechtsverordnung festgelegt. Für alle Todesfälle, die danach eingetreten sind, gilt eben die EU-Erbverordnung und nicht mehr das vorherige nationale Kollisionsrecht.
Also aus der Sicht des deutschen Rechts gucken wir sozusagen, wenden wir die EU-Erbverordnung an, genau, und sagen, damit bestimmen wir jetzt das anwendbare Recht für diesen Erbfall.
Genau. Mhm. Und da knüpft die Verordnung die Rechtsnachfolge von Todeswegen und das anwendbare Recht darauf auf den gewöhnlichen Aufenthalt oder an den gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers im Zeitpunkt des Todes an, sofern der keine vorrangige Rechtswahl getroffen hat. Das ergibt sich aus Artikel 21 Absatz 1 EU-Erbverordnung. Und genau, jetzt stellt sich halt die Frage, wo hatte der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt?
Also der gewöhnliche Aufenthalt sozusagen durch die EU-Erbrechtsverordnung halt in den Staaten der Europäischen Union, die sich an der EU-Erbverordnung beteiligen, jetzt das maßgebliche Anknüpfungskriterium. Vorher war es ja zum Teil auch in Deutschland noch die Staatsangehörigkeit, genau, aber das richtet sich immer nach der Staatsangehörigkeit, aber das ist jetzt sozusagen geklärt. Also wer dann heute eben verstirbt nach diesem Stichtag 17.08.2015, sind jetzt auch bald schon 10 Jahre, bei dem wird dann eben an den gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt des Todes angeknüpft, wenn keine Rechtswahl getroffen wurde.
Ganz genau. Okay,
das heißt, jetzt geht es darum, wo war der gewöhnliche Aufenthalt von unserem Erblasser? Und zwar der gewöhnliche Aufenthalt im Sinne der Europäischen Erbrechtsverordnung.
Genau, der ist da eben, dieser Begriff ist autonom auszulegen und jede der europäischen IPR und IZVR-Verordnungen, die haben so ein bisschen eine eigene Nuance in diesem Begriff. Das heißt, dass man kann nicht alles komplett gleich verstehen. Jetzt für die Erbrechtsverordnung, da enthalten die Erwägungsgründe 23 und 24 Anhaltspunkte, da wird es ein bisschen näher umschrieben. Im Ergebnis muss man an der Stelle sagen, da ist eine Gesamtbetrachtung der Lebensumstände vorzunehmen, unter Berücksichtigung von Dauer und Regelmäßigkeit, von Besuchen der besonderen engen Bindung an einem Staat, der Sprachkenntnisse der familiären und sozialen Bindungen der betreffenden Person, sowie der Lage des Vermögens.
Also relativ schwierig, das festzustellen, wenn der Erblasser nicht ausführliche Tagebücher hinterlassen hat.
Genau, also da muss man sagen, das ist kompliziert. Auch in der notariellen Praxis kriegt man da wahrscheinlich auch nur so wenig Anhaltspunkte dann wahrscheinlich mit von den Beteiligten.
Also selbst als Notarin oder als Notar, wenn ich jetzt die Leute frage, die zu mir kommen, die können das ja dann in der Regel auch nicht mehr so ganz detailliert beschreiben oder ganz zuverlässig zumindest beschreiben, weil derjenige, um den es geht, der ist ja tot, sonst wären wir ja nicht in der Situation.
Genau, also da ist immer so ein bisschen so eine Unsicherheit drin, wo ist denn da wirklich, also der gewöhnliche Aufenthalt. Ganz oft wird man aber auch sagen, allein von den tatsächlichen Umständen, das ist recht eindeutig, aber es gibt halt so Zweifelsfälle, Grenzfälle, wo man halt wirklich sagen kann, naja, ein paar Umstände liegen da, aber es gibt auch irgendwie noch ganz starke Verbindungen zu einer anderen Rechtsordnung und da wird es halt dann tricky. Man muss auch dazu sagen, das waren jetzt diese objektiven Elemente, die wir aufgezählt haben. Es gibt auch eine ganz starke subjektive Komponente, die da auch berücksichtigt wird, nämlich der Aufenthalts- und Bleibewille. Auch der ist da zu berücksichtigen, wo wollte der Erblasser dauerhaft bleiben und sich aufhalten. Man muss aber auch dazu sagen, alleine ein Aufenthaltswille ohne irgendwo körperlich anwesend zu sein, begründet auch noch keinen gewöhnlichen Aufenthalt. Also
wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze hier in Würzburg und stelle mir ganz arg vor, ich wäre in Polen, dann bin ich immer noch in Würzburg.
Dann ist mein gewöhnlicher Aufenthalt nicht nur, weil ich sage, ich bin eigentlich in Polen.
Das alleine reicht nicht.
Das reicht nicht, genau.
Gut, ich meine, den Fall haben wir jetzt hier nicht. Wir haben jetzt hier halt einen relativ dünnen Sachverhalt, den uns der Notar so vorgelegt hat, der ihn aber ja wahrscheinlich auch nicht genauer bekommen hat
von
den Beteiligten. Und da wissen wir jetzt im Grunde nur, naja, der hat halt 5 Jahre auf den Philippinen gelebt.
Genau, wir wissen halt, der hat 5 Jahre auf den Philippinen gelebt. Das heißt, wir müssen eigentlich sagen, wo war jetzt der tatsächliche Lebensmittelpunkt dieser Person anhand sämtlicher Gesamtumstände des Einzelfalls. Wir wissen es nicht. Dutter schreibt in seiner Kommentierung zum Münchner Kommentar, dass ich aber wahrscheinlich den gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat vermuten kann, wenn sich der Erblasser in diesem Staat über mehrere Jahre aufgehalten hat. Insofern könnte hier eine Vermutung für die Philippinen sprechen, aber das ist keine unwiderlegliche Vermutung, kann auch sein, wenn man sagt, der hat jetzt halt lange in Deutschland gelebt, hat hier noch enge familiäre Verbindungen gehabt, ist hier irgendwie regelmäßig zu Besuchen zurückgefahren, dann könnte das sein, dass es vielleicht
wollte vielleicht sogar
zurückkehren, so eine Rückkehrwelle, genau, ganz starkes Indiz, dann hätte man tatsächlich vielleicht noch einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Vermögen hat er hier ja offensichtlich nicht hinterlassen und deswegen wird das jetzt kein Abwägungskriterium. Aber kann auch sein, wenn er jetzt halt neue soziale Kontakte auf den Philippinen geschlossen hat, eigentlich kaum zurückgekommen ist und gesagt hat, nee, hier bin ich, hier bleibe ich, hier will ich, bis ich sterbe, bleiben, dann spricht das ganz stark für den gewöhnlichen Aufenthalt auf den Philippinen und dann würde man auf das philippinische Erbrecht verweisen.
Ich finde, was man hier mitnehmen kann, und den Fehler habe ich auch selber gemacht beim Lesen des Gutachtens, ich dachte so, naja, okay, der gewöhnliche Aufenthalt war auf den Philippinen. Also ich habe das dann so instinktiv, war das für mich irgendwie klar, naja, wenn der da 5 Jahre gelebt hat und in Deutschland kein Vermögen hinterlassen hat, dann wird er wohl auf den Philippinen seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben. Aber wenn man sich das jetzt genauer anguckt, was die Kommentarliteratur, die Rechtsprechung da so an Kriterien entwickelt hat, dann ist es eben nicht so klar. Und man muss sich da hüten, vorschnell Schlüsse zu ziehen, weil sich dann doch immer wieder zeigt, das kann eben auch, durchaus anders sein. Und wir merken das auch bei den Anfragen, die wir hier im Deutschen Notarinstitut bekommen. Manchmal legen uns die Notare ja auch den Sachverhalt schon so vor, dass sie sagen, der gewöhnliche Aufenthalt war da und da. Und wir hinterfragen dann erstmalig diese Prämisse und sagen, naja, also liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, Sie gehen so ein bisschen davon aus, dass der tatsächlich da war, aber so ganz sicher sein können Sie sich da eigentlich nicht, weil es doch viele Indizien gibt, die dann unter Umständen auch dagegen sprechen können. Aber das Schöne ist, du hast es jetzt schon so ein bisschen angeteasert, es kommt in unserem Fall gewissermaßen zum Glück nicht drauf an, weil, also zumindest nicht für die Frage des Erbstatuts drauf
sagen, an. Ob das Glück ist.
Ja, ob das Glück ist, werden wir dann gleich noch sehen, wenn wir zu Level 2 vordringen, aber hier im Level 1 beim anwendbaren Erbrecht kommt es noch nicht drauf an, weil wir, du wirst es uns gleich erläutern, sowohl bei der Annahme eines gewöhnlichen Aufenthalts auf den Philippinen, als auch bei der Annahme eines gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland eben dazu kommen, dass am Ende deutsches Recht anwendbar ist.
Genau.
Führ uns da mal durch, sehr, sehr gut.
Genau, also unklar ist, wie du schon gesagt hast, wo der gewöhnliche Aufenthalt war. Wenn er in Deutschland war, tatsächlich der gewöhnliche Aufenthalt des Erblassers zum Zeitpunkt seines Todes, dann würde man einfach auf deutsches Erbrecht verweisen und wir würden deutsches Erbrecht anwenden. Wenn er jetzt auf den Philippinen gewesen wäre, dann würde eben die Verweisung aus der EU-Erbverordnung auf das philippinische Erbrecht verweisen, und bei dieser Verweisung handelt es sich um eine sogenannte Gesamtnormverweisung. Das heißt, da wird eben auch das philippinische IPR mit eingeschlossen und das wird jetzt muss geprüft werden, ob eben eine beachtliche Rück- oder Weiterverweisung im Sinne der EU-Erbverordnung ausgesprochen wird. Artikel 34 müsste das sein, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Artikel 34 der Europäischen Erbrechtsverordnung, ja, die genau. Bestimmt, dass es eine Gesamtverweisung ist, ja. Mhm. Das heißt, ich stelle mir das dann so vor, das deutsche IPR oder das für Deutschland maßgebliche IPR schickt mich auf die Philippinen.
Ja.
Und auf den Philippinen habe ich jetzt sozusagen zwei mögliche Prüfungskreise. Ich kann entweder nur das Sachrecht prüfen, ja, also nur das philippinische Erbrecht, das materielle, ja, Erbrecht, oder ich kann zusätzlich das philippinische IPR prüfen. So ist es hier, also, ja, so muss ich es auch machen. Und dann muss ich mir also angucken, was sagt denn das philippinische IPR in diesem Fall, wenn ein Erblasser auf mit gewöhnlichem Aufenthalt und deutscher Staatsangehörigkeit auf den Philippinen verstorben ist. Und dann sagt das philippinische IPR was?
Genau, da haben wir jetzt halt gefunden in Artikel 16 Absatz 2 des philippinischen Code Civil. Und das regelt nach unserem Verständnis das auf die gesetzliche Erbfolge anzuwendende Recht. Und da unterstellt es recht offenbar die gesetzliche Erbfolge, sogenannte Intestate Succession, umfänglich dem Heimatrecht des jeweiligen Erblassers. Das heißt, wir würden also aufgrund der deutschen Staatsangehörigkeit aus der philippinischen Sicht wieder auf deutsches Recht zurückverweisen. Und diese Rückverweisung ist nach Artikel 34 Absatz 1 Litera A der Europäischen Erbverordnung eben auch beachtlich, weil eben auf das Recht eines Mitgliedstaates verwiesen wird, nämlich das deutsche Erbrecht. Und dann kämen wir eben auch da wieder zur Anwendung des deutschen Erbrechts.
Also so in gewissermaßen so ein Ping-Pong-Spiel. Das deutsche Recht, genau, verweist auf die Philippinen verweisen zurück und wir nehmen dann diese Rückverweisung an und, genau, sagen, okay, dann ist es eben deutsches Erbrecht. Also das muss man sich ja immer so ein bisschen vor Augen führen bei diesen IPR-Fällen. Ich kann mich ja auch sozusagen auf zwei Standpunkte stellen. Ich kann mich auf die Philippinen stellen und sagen, was sagt denn unser philippinisches Recht? Und das sagt eben deutsches Recht. Und ich kann mich auf den Standpunkt des deutschen Rechts stellen, die sagen philippinisches Recht. Dann komme ich halt in diese Ping-Pong-Situation. Und es kommt darauf an, ob dieser Verweis auf das andere Recht dann jeweils eine Gesamtnormverweisung oder nur eine Sachnormverweisung ist. Das ist das kleine Einmaleins der IPR-Dogmatik, das mittlerweile auch ich, genau, glaube zu verstehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe versucht, den Kollegen Kübler-Wachendorf, der einen Teil seiner Schulzeit in Schottland verbracht hat, dazu zu bringen, diesen Artikel 16 Absatz 2 des philippinischen Code Civil im breiten schottischen Dialekt vorzulesen. Er hat sich aber geweigert. Also vielleicht kann ich das später noch nachreichen, aber zum jetzigen Zeitpunkt tut mir leid, dass Sie darauf verzichten müssen. Er hat es für mich in der Vorbereitung kurz gemacht, es war sehr lustig, aber er wollte es nicht wiederholen. Okay, aber das heißt, wir kommen jetzt beim Erbstatut, schließen wir mal unser Level 1 ab, dazu, dass deutsches Erbrecht anwendbar ist. Das heißt, für diesen verstorbenen Menschen, auf den Philippinen verstorbenen Menschen gilt deutsches Erbrecht. Das heißt, ganz platt gesprochen, ja, 1922 BGB fortfolgende regelt, was jetzt eben mit seinem Nachlass ist.
Genau. Mhm. Und da muss man dazu sagen, die Frage ist, wurde ja auch eingangs noch gestellt, wie weit reicht jetzt das deutsche Erbstatut, welches Recht gilt jetzt für die Erbausschlagung, und da ist die Anordnung in der Europäischen Erbverordnung auch relativ klar. Artikel 23 Absatz 2 Litera E, da steht drin, dass zum Erbstatut insbesondere auch der Übergang der zum Nachlass gehörenden Vermögenswerte einschließlich der Bedingungen für die Annahme und die Ausschlagung der Erbschaft gehört. Das heißt, das deutsche Erbrecht gilt demnach auch umfassend für die Ausschlagung der Erbschaft. Das heißt, da gilt grundsätzlich eben nicht das philippinische Erbrecht, sondern eben das einheitlich das Recht, das eben nach der Europäischen Erbrechtsverordnung als das anwendbare Erbrecht ermittelt worden ist.
Das heißt, wenn sich der Notar oder die Notarin jetzt fragt, okay, wie läuft das mit der Erbausschlagung sozusagen hinsichtlich des anwendbaren Rechts, dann sagt, genau, er, gut, da sind wir jetzt halt im 1942 Absatz, genau, 1 BGB, also bekanntes Fahrwasser. Das heißt, der Erbe hat das Recht, die Erbschaft auszuschlagen. Die Erbschaft geht auf ihn über. Er kann aber die Erbschaft ausschlagen. Und bei dieser Ausschlagung handelt es sich eben um eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die, so bestimmt der 1945 Absatz 1 BGB, gegenüber dem Nachlassgericht erklärt werden muss. Das sind so die Kernelemente, die wir für eine wirksame Ausschlagungserklärung nach deutschem Recht eben brauchen. Und wenn diese Erklärung wirksam abgegeben werden kann, dann wäre das Ziel unseres Beteiligten hier erreicht, dann hätte er die Erbschaft wirksam ausgeschlagen.
Ganz genau.
Jawohl, und jetzt ist aber die Frage, und jetzt wird sozusagen speziell, gegen wem, also wem gegenüber muss denn diese Erklärung hier abgegeben werden? Oder etwas platter gesprochen, wo schicken wir denn diese unterschriftsbeglaubigte Erklärung jetzt hin? Schicken wir die auf die Philippinen oder schicken wir die jetzt eben ans nächste Nachlassgericht, wo vielleicht, weiß nicht, der Erbe derzeit wohnt oder wo vielleicht der Erblasser damals gewohnt hat, wäre nochmal eine andere Frage. Aber das wäre natürlich jetzt schade, wenn wir sagen, wir schicken es ans Falsche, weil dann geht es möglicherweise zu spät zu oder dann wird es eben doch nicht wirksam. Also da steckt ja durchaus für die Wirksamkeit dieser Ausschlagungserklärung Musik drin, den richtigen Empfänger zu bestimmen.
Ganz genau. Und das ist das große Problem. Weil
also genau, wir sind jetzt auf Seite 2 von 8 und jetzt geht's los, 2,5 von 8. Ja. Jetzt geht's los mit dem komplizierten Teil, nämlich der Bestimmung des international zuständigen Gerichts.
Genau. Die Frage ist eben, welches Nachlassgericht ist international zuständig? Und ja, da muss man erstmal schauen, welche Zuständigkeit ergibt sich denn jetzt aus der Europäischen Erbrechtsverordnung? Das enthält jetzt für den vorliegenden Fall relevante oder mögliche Zuständigkeiten in Artikeln 14 und 13.
Mhm. Also das, drei Zuständigkeitsnormen, die erstmal in Betracht kommen, also Artikel 4, Artikel 10 und Artikel 13. Ja. Mhm.
Und dazu muss man grundsätzlich sagen, also dass die Europäische Erbrechtsverordnung auch gegenüber Drittstaaten, also nicht an der Europäischen Erbrechtsverordnung teilnehmenden Staaten, also eben alle Nicht-EU-Staaten und die EU-Staaten, die nicht teilnehmen, also Irland und Dänemark jetzt inzwischen nur noch, da regelt eben die Verordnung abschließend die internationale Zuständigkeit der mitgliedstaatlichen Gerichte. Das heißt, auf Paragraphen 105 und 343 FAMFG kann ich nicht zurückgreifen.
Keine Möglichkeiten, mich hier nach dem nationalen Recht zu richten, sondern ich muss dann eben allein die Vorgaben der Europäischen Erbrechtsverordnung umsetzen, wenn ich aus deutscher Sicht prüfen will,
welches Gericht zuständig ist. Ja. Hm? Und jetzt gilt nach Artikel 4 der Europäischen Erbrechtsverordnung, dass die Gerichte des Mitgliedstaates zuständig sind, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Das heißt, an der Stelle kommt jetzt wieder das Problem rein, dass wir nicht genau wissen, wo war denn jetzt der gewöhnliche Aufenthalt. Und wenn wir jetzt sagen, naja, der hatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, dann hätten wir auch eine Zuständigkeit vom deutschen Gericht. Und dann wäre örtlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Erblasser seinen letztgewöhnlichen Aufenthalt
hatte. Im Inland dann wahrscheinlich hatte. Also genau, wenn der jetzt vorher in Berlin gewohnt hat, dann wäre halt Berlin. Oder wenn der vorher in München gewohnt hat, wäre halt in München.
Müsste
aber
man halt dann
bestimmen, müsste man gucken, wo hat der zuletzt gewohnt. Ja.
Mhm. Genau, aber dann wäre...
Oder wo hatte der seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt, um präzise zu bleiben. Ja. Also das ist ja gewissermaßen die Grundnorm der Artikel 4.
Genau.
Das ist ja in den meisten Fällen, führt uns der ja auch zur Lösung. Mhm. Aber hier haben wir jetzt eben diese Sachverhaltsunsicherheit. Wir wissen nicht, wo der letzte gewöhnliche Aufenthalt war. Also für Deutschland wäre es einfach. Aber wenn er jetzt doch auf den Philippinen war, was ja nicht unwahrscheinlich ist,
ja,
dann haben wir das Problem, dass halt die Philippinen ja kein Mitgliedstaat der Europäischen Erbrechtsverordnung sind.
Genau, und dann besteht da erstmal keine, also wäre zu prüfen, ob da eine Zuständigkeit besteht. Aber wir sind ja immer erst noch bei der Prüfung, ob jetzt vielleicht nicht doch in Deutschland noch eine Zuständigkeit besteht. Und da kommt jetzt Artikel 10 EU-Erbverordnung ins Spiel und der enthält, also der hat zwei Absätze. Das sind beides mal sogenannte subsidiäre Zuständigkeiten, die kommen immer dann zum Tragen, wenn eben die Regelzuständigkeit nach Artikel 4 nicht greift und theoretisch auch Artikel 5, 6 und 7. Aber das ist alles hier nicht einschlägig, weil das alles eine Rechtswahl voraussetzt des Erblassers, die wir ja gerade nicht haben. Insofern ist da nichts einschlägig und deswegen bleiben wir eigentlich hier bei Artikel 10. Und da stellt sich jetzt die Frage, liegen die Voraussetzungen vor? Die Unterschiede zwischen den beiden Zuständigkeiten, Artikel 10 Absatz 1 und Absatz 2, ist, dass Artikel 10 Absatz 1 eine umfassende Zuständigkeit für den gesamten weltweiten Nachlass enthält und Artikel 10 Absatz 2 EU-Erbverordnung eben nur auf den im Mitgliedstaat örtlich belegenen Nachlass begrenzte Zuständigkeit enthält. Beiden Zuständigkeiten, also vorliegen könnte wegen der deutschen Staatsangehörigkeit, Artikel 10 Absatz 1 Litera A, einschlägig sein, aber den ganzen subsidiären Zuständigkeiten ist gemein, dass Nachlassvermögen in dem Mitgliedstaat belegen sein muss. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Problem. Okay. Nachlassvermögen.
Haben wir ja wohl nicht in Deutschland, ne?
Genau, ist ein bisschen, also da kann man sich mal die Frage stellen, was ist Nachlassvermögen? Die herrschende Ansicht in der Literatur geht davon aus, ich brauche aktive Vermögenswertung. Ich brauche.
Also ein Bankkonto, eine Immobilie.
Bankkonto, Immobilie, aber es gibt keine Mindestgrenze. Also eine Kippenschachtel würde ausreichen zum Beispiel. Okay,
ja. Aber die Frage ist halt, was ist, wenn ich nur Schulden hinterlassen habe?
Genau, oder? Ja, nur Schulden hinterlassen. Und da ist eben die eindeutige Meinung, das reicht nicht aus. Also der überschuldete Nachlass, der fliegt da raus bei Artikel 10. Also sowohl in Absatz 1 als auch in Absatz 2. Wenn es hier was gäbe, dann wäre im Prinzip das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Erblasser zuletzt in Deutschland seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Aber man muss halt sagen, weil wir halt leider keine Vermögenswerte hier haben, kommt halt die Zuständigkeit auch nicht in Betracht.
Also der Artikel 4 Europäische Erbrechtsverordnung, der hilft mir eben für Deutschland nur dann, wenn der seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatte. Das wissen wir aber nicht genau. Ansonsten verweist der halt auf die Philippinen. Und die Voraussetzung ist Artikel 10 Europäische Erbrechtsverordnung, aufgrund dessen ja auch eine Zuständigkeit der deutschen Gerichte begründet werden könnte, die liegen nicht vor, weil nach dem Sachverhalt eben kein Nachlassvermögen in Deutschland war. Also das heißt Artikel 4 so, naja, vielleicht. Artikel 10 nein. Und jetzt haben wir noch als Hail Mary den Artikel 13. Ja.
Genau, wir haben noch Artikel 13. Das ist im Prinzip eine konkurrierende Spezialzuständigkeit für spezielle erbrechtliche Erklärungen und da fällt eben auch so eine Erbausschlagungserklärung runter. Das Problem ist aber, dass nach derzeit herrschender Auffassung, vor allem in der deutschsprachigen Literatur, die Zuständigkeit nach Artikel 13, die daneben bestehende Zuständigkeit eines anderen Gerichts eines Mitgliedstaates der EU-Erbverordnung voraussetzt. Also,
das heißt, der würde mir jetzt helfen in einem deutsch-französischen Sachverhalt zum Beispiel. Oder also im deutsch-italienischen, aber halt.
Genau, also da würde man sagen, also wenn jetzt im Prinzip wegen Artikel 4 zum Beispiel die französischen Gerichte zuständig sind, dann könnte man im Prinzip über Artikel 13 EU-Erbverordnung auch in einem anderen Mitgliedstaat die Erbausstattung erklären. Artikel 13 sagt letztlich, textlich im Prinzip, dass da eine Zuständigkeit besteht in dem Mitgliedstaat, wo der Erbe oder der Erklärende seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, wobei gewöhnlicher Aufenthalt da gleich definiert wird wie im Rahmen vom Artikel 4 EU-Erbverordnung.
Ist dann mehr sozusagen so eine Vorschrift, die wahrscheinlich aus praktischen Gründen dann irgendwie einleuchtet, dass man sagt, der muss jetzt ja nicht irgendwie einmal quer durch Europa fliegen, um dann da die Ausschlagung zu erklären, sondern man kann dann auch.
War
die Idee dahinter, okay.
Genau, das ist neu eingeführt worden.
Genau, hier nützt uns jetzt nicht so viel, weil last time I checked waren die Philippinen halt nicht in der Europäischen Union und auch nicht Mitgliedstaat der Europäischen Erbrechtsverordnung.
Das heißt,
die Voraussetzungen für unseren Artikel 13 Europäische Erbrechtsverordnung liegen wohl nicht vor.
Liegen da an der Stelle nicht vor. Man muss aber sagen, es ist umstritten tatsächlich. Also ich finde auch die andere Ansicht, die hat sehr gute Argumente. Da gibt es ein paar, die das eben vertreten. Es wurde auch jüngst offen gelassen in einem Beschluss vom OLG Köln aus dem Jahr 2020, ob da eben eine konkurrierende Zuständigkeit bestehen soll. Das heißt auch an der Frage, es ist so ein bisschen, ist einfach ungeklärt, sage ich mal. Also herrschende Ansicht nach, ich brauche diese konkurrierende Zuständigkeit, dass der Erbe in dem Mitgliedstaat, wo er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das Erbe ausschlagen kann. Andere Ansicht sagt, ich brauche es nicht. Das funktioniert auch in drittstaatlichen Sachen.
Drittstaatenkonstellationen, verstehe. Aber um es mal zusammenzufassen, also wie gesagt, die Zuständigkeiten nach Artikel 4 Europäische Erbrechtsverordnung in Deutschland nur dann sicher, wenn der auch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, was wir nicht sicher wissen. Voraussetzungen für Artikel 10 liegen nicht vor, weil wir haben kein Nachlassvermögen in Deutschland. Und die Voraussetzungen für Artikel 13 liegen zumindest nach herrschender Meinung auch nicht vor, weil wir eben nicht die Möglichkeit des Erben hätten, in einem anderen Mitgliedstaat die Erbschaft wirksam auszuschlagen. Okay. Das heißt, bis hierher ja ungewisse Karten für unseren Ausschlagewilligen, weil wir sagen können, naja, solange du nicht ganz sicher bist, dass der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatte, können wir auch nicht sicher davon ausgehen, dass ein deutsches Nachlassgericht zuständig ist, deine Ausschlagungserklärung entgegenzunehmen. Was ja dann dazu führen würde, dass der dann vielleicht sagt, naja, dann soll ich jetzt auf die Philippinen fliegen, was machen wir denn jetzt? Also das heißt, das ist keine besonders befriedigende Situation für unseren ausschlagungswilligen Erben. Wie geht's weiter in der Situation?
Genau, jetzt prüfen wir mal, ob da vielleicht eine Notzuständigkeit eröffnet ist nach Artikel 11 EU-Erbverordnung. Nach Artikel 11 EU-Erbverordnung können die Gerichte eines Mitgliedstaates in Ausnahmefällen in einer Erbsache entscheiden, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, ein Verfahren in einem dritten Staat einzuleiten, wenn die Gerichte keines anderen Mitgliedstaates nach der Europäischen Erbrechtsverordnung zuständig sind. Und dann entscheidet eben die Gerichte desjenigen Mitgliedstaates, zu dem ein ausreichender Bezug der Sache zum Mitgliedstaat letztlich
besteht. Also wird schon aus dem, was du jetzt als Tatbestandsvoraussetzung genannt hast, relativ klar, dass das eine Notzuständigkeit sein soll. Also wirklich nur notfalls, wenn, wie du ja gesagt hast, es unmöglich oder unzumutbar ist, woanders auszuschlagen und wir halt einen gewissen Bezug zu Deutschland haben, dann kann man auch vor den international zuständigen deutschen Gerichten die Ausschlagen erklären. Jetzt ist halt die Frage, liegen die Voraussetzungen vor für die Notzuständigkeit nach Artikel 11
Europäische Erbrechtsverordnung? Genau, das ist jetzt die Frage. Also wir müssen letztlich fragen, wäre es dem Erben möglich und zumutbar, die Erbausschlagung aus den Philippinen zu erklären? Und hierfür ist letztlich notwendig, dass eben auf den Philippinen aus Sicht des deutschen materiell anwendbaren Erbrechts diese Erbausschlagung wirksam ist. Also im Prinzip ich die Voraussetzung vom 1945 BGB dort auch erfüllen kann.
Weil da fällt es ja jetzt interessanterweise so ein bisschen auseinander. Also wir sagen ja, es ist deutsches Erbrecht anwendbar auf den Erbfall. Ja. Wir sagen, davon umfasst es auch die Ausschlagungserklärung. Ja. Aber jetzt würden wir ja verlangen, dass er auf den Philippinen gegenüber einem philippinischen Gericht ausschlägt, genau, um dann eben eine nach 1942, 1945 BGB wirksame Ausschlagungserklärung zu haben. Also hier haben jetzt wirklich zwei Rechtsordnungen, die miteinander kollidieren, aber so einen ganz starken Auslandsbezug plötzlich in unserem eigentlich rein nach deutschem Recht geregelten Sachverhalt. Ja.
Genau.
Und also die Idee ist jetzt quasi die, wir sagen jetzt, kann der auf den Philippinen wirksam ausschlagen? Wenn der auf den Philippinen wirksam ausschlagen kann, dann ist es nicht unzumutbar im Sinne des Artikel 11 Europäische Erbrechtsverordnung und dann kriege ich auch keine Notzuständigkeit über den Artikel 11 Europäische Erbrechtsverordnung hin. Wenn ich zu dem Ergebnis komme, es ist unzumutbar für dich
oder auf den Philippinen
oder unmöglich für dich, auf den Philippinen die Erbschaft wirksam auszuschlagen, dann hätten wir eine verlässliche Zuständigkeitsbegründung der deutschen Gerichte über Artikel 11 Europäische Erbrechtsverordnung.
Genau,
dann könnten wir als Notare oder als Notarinnen auch zu dem Ausschlagenden sagen, auf jeden Fall, unabhängig vom gewöhnlichen Aufenthalt, weil das ist ja das, was wir nicht klären können, kannst du wirksam vor den deutschen Gerichten ausschlagen.
Ne? Genau, und deswegen die Notzuständigkeit wäre dann notwendig, weil das Ergebnis wäre ja sonst, wenn ich sage, also aus deutscher Sicht der könnte theoretisch ausschlagen, aber die Wirksamkeitsvoraussetzung kann er einfach nicht herbeiführen, weil das halt einfach auf den Philippinen nicht funktioniert, dann wäre das Ergebnis, der kann halt nicht ausschlagen. Das heißt, der muss für die Schulden haften und muss dann irgendwie anders schauen, dass er da rauskommt und das kann nicht das Ergebnis sein und das eben, da soll eben Artikel 11 diese Notzuständigkeit eben einen Ausweg schaffen, um eben diese Ungerechtigkeiten auch diese Rechtsschutzverweigerung, die dem eigentlich da widerfährt, da dem Erben, das eben zu verhindern. Und deswegen wurde das eben auch aufgenommen damals in der Europäischen Erbrechtsverordnung.
Okay, also wirkt ja so ein bisschen, als hätte man da eben dann bewusst versucht, so eine bestimmte Lücke zu schließen. Dass man
genau.
Es soll halt nicht sein, dass der eine durchs Raster fällt
und
der dann am Ende nicht mehr ausschlagen kann.
Genau.
Ja. Das wäre ja dann doch dem deutschen Erbrecht recht fern, wenn ich plötzlich nicht mehr ausschlagen könnte, obwohl es als Grundgestaltungsmaßnahme irgendwie im deutschen Erbrecht vorgesehen ist. Okay, aber das heißt, wir steigen jetzt richtig ein in die Frage, wie läuft es mit der Ausschlagung auf den Philippinen? Kann der auf den Philippinen wirksam ausschlagen?
Genau, dann fragen wir erstmal einfach ganz grundsätzlich, gibt es auf den Philippinen eine Erbausschlagung und wie bestimmt sich denn dort die Zuständigkeit? Also könnte der es überhaupt dort machen? Und da muss man erstmal sagen, also eine Erbausschlagung gibt es grundsätzlich auch auf den philippinischen Recht. Das ist in den Artikel 1041 folgenden des philippinischen Code Civil geregelt. Nach Artikel 1051 dieses Code Zivils muss die Ausschlagung der Erbschaft mittels öffentlicher oder als echt feststehender Urkunde oder durch einen Antrag an das zuständige für das Nachlassverfahren zuständige Gericht erfolgen.
Und das ist schon interessant. Also da kommt es ja nachher auch nochmal drauf an, auf diese Möglichkeiten der Erbausschlagung auf den Philippinen.
Genau.
Deswegen vielleicht nochmal kurz einfach wiederholend. Da gibt es so eine Oder-Vorschrift.
Also
in der Vorschrift steckt ein Oder. Der Artikel 1051 des philippinischen Code Civil sagt, die Ausschlagung der Erbschaft erfolgt mittels öffentlicher oder als echt feststehender Urkunde, Alternative 1. Oder Alternative 2 durch einen Antrag an das für das Nachlassverfahren zuständige Gericht. Aber wir haben schon, das merkt man gleich, einen Unterschied zu der 1945-Regelung, also zu der Regelung oder zu dem Mechanismus, wie das in Deutschland funktioniert. In Deutschland habe ich ja immer diese Notwendigkeit, dass ich eine Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht abgeben muss. Ja. Okay. Hm?
Und eine internationale Zuständigkeit auf den Philippinen, die würden wir auch noch hinkriegen, wahrscheinlich. Und zwar wird die eben die internationale Zuständigkeit von der örtlichen abgeleitet und nach der Rule 73 Section 1, der Revised Rules of Code, Civil Procedure, wäre das Gericht der Provinz örtlich zuständig, in dem sich der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes aufgehalten hat. Das gilt wohl auch für einen ausländischen Staatsangehörigen. Das heißt, da kommt es einfach nur auf diesen Aufenthalt des Erblassers an. Also insofern gehen wir mal, also würden wir auch davon ausgehen, oder sind wir auch davon ausgegangen, dass dieses Gericht in der Provinz, in der er sich sozusagen zu seinem Zeitpunkt seines Todes aufgehalten hat, auch dieses Verfahren annehmen würde, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie weit das ein Verfahren ist.
Genau, also ganz platt gesprochen, wenn der jetzt auf die Philippinen geht und da sagt, ich schlage jetzt hier die Erbschaft aus, dann wissen die philippinischen Gerichte, was damit anzufangen.
Ja, die wissen, was damit anzufangen tatsächlich.
Es gibt da eine Erbausschlagung und die sagen wir sind auch zuständig.
Genau. Okay. So, und jetzt steht aber die große Gretchenfrage, ist jetzt eben, wenn der das jetzt machen würde, der Erbe, der geht jetzt dahin und sagt, er will jetzt ausschlagen, ist das aus unserer Sicht, aus Sicht des deutschen materiellen Erbrechts wirksam, reicht das aus, eben um das Erbe wirksam auszuschlagen?
Also kann man sich ja schon vorstellen, dass sich diese Frage stellt, wenn jetzt im 1945 BGB steht, ich muss das gegenüber dem Nachlassgericht ausschlagen und ich mache jetzt einen ganz blöden Fall, ich gehe jetzt irgendwie in der Slowakei zum Anwalt und schlag da aus, dann würde ich mich auch fragen, naja, kann das jetzt reichen? Reicht das jetzt? Und genau die gleiche Frage stelle ich mir jetzt eben bei den Philippinen auch, wenn der jetzt auf den Philippinen zum dortigen Gericht geht und sagt, ich schlage jetzt aus, entspricht es dann dem, was wir hier unter einer Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht verstehen?
Ja. Und man muss auch dazu sagen, es ist ja hier besonders bedeutend für den Erben, weil der wohnt oder der lebt in Deutschland. Das heißt, die Nachlassgläubige, die hier sind, die würden sich natürlich dann auch erstmal an den wenden und sagen, du hast ja gar nicht wirksam ausgeschlagen, guter Freund, was du da auf den Philippinen gemacht hast, das ist mir erstmal egal. Also insofern, da stellt sich für den ja schon die Frage, weil er ja auch einfach dann hier, wenn es sozusagen da Klagen gibt wegen diesen Nachlassverbindlichkeiten, dann wird er da erstmal in Deutschland dafür in Anspruch genommen und muss es erstmal dann hier letztlich dann klären lassen von dem deutschen Gericht. Also insofern ist das schon eine interessante Frage an der Stelle. Genau, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert.
Kleiner Spoiler, ich habe versucht, dich dazu zu bringen, das einfach zu streichen, aber du meintest zu mir, das sei jetzt sozusagen der neueste Twist bei diesen Themen. Go ahead, ich versuche dir zu folgen. Ja.
Jetzt ist die Frage tatsächlich, grundsätzlich ergibt sich diese Wirksamkeit dieser Erbausschlagen auf den Philippinen aus Artikel 28 Litera B der Europäischen Erbrechtsverordnung.
Das ist der Regel eigentlich die Form, ne? Also der Artikel 28 Litera B der Europäischen Erbrechtsverordnung bestimmt, dass eine Ausschlagungserklärung hinsichtlich ihrer Form wirksam ist, wenn sie den Formerfordernissen des Rechts des Staates entspricht, in dem der Erklärende seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Genau, und das ist im Prinzip so ein Pendant zu dem Artikel 13, der die Zuständigkeit regelt. Da kommen wir gleich noch dazu, was der vielleicht sonst noch regelt, aber der regelt erstmal die Zuständigkeit, nämlich dort, wo der Erklärende, in dem Fall jetzt halt der Erbe als Ausschlagender, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, dann sagt Artikel 28 Litera B, okay, dann musst du auch nur diese Formvorschriften einhalten, die in diesem Staat gelten. Macht ja auch Sinn.
Ist ja kohärent.
Genau. Das ist erstmal kohärent. Ja. So, und jetzt ist die große Frage, was bedeutet eigentlich Form? Und die Frage stellt sich vor dem Hintergrund, dass der Generalanwalt Spooner, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, beim EuGH, der hat jetzt die Entscheidung ist jetzt auch aus dem Jahr 2022, also auch schon wieder fast 3 Jahre oder ja doch über 3 Jahre alt, in seinen Schlussanträgen hat er nämlich gesagt, die Frage der Amtsempfangsbedürftigkeit, also gegenüber wem ich diese Erbausschlagung zu erklären habe, ist auch eine Formfrage. Das heißt, das ist letztlich eben auch von Artikel 28 Litera B EU-Erbverordnung erfasst und unterliegt damit dem Recht des Staates, wo der Erklärende seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das bedeutet aber auch, wenn ich das im Prinzip da diese Amtsempfangsbedürftigkeit als solche der Form unterstelle, bedeutet es letztlich, dass eine Erbausschlagung dann einem Gericht nicht zugehen muss, um wirksam zu sein, wenn das Recht des Staates, in dem der Erklärende, der Ausschlagende seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das nicht vorsieht. Also im Ergebnis Fliegt halt da die Amtsempfangsbedürftigkeit, wenn ich das als Formfrage qualifiziere, wenn, und jetzt kommt nämlich der große Clou, der Erbe seinen gewöhnlichen Aufenthalt auf den Philippinen hätte und das dort nicht vorsieht, weil nämlich der Artikel 28 Litera B gilt auch in Drittstaatensachverhalten. Das heißt...
Okay, das heißt aber, kurz nochmal zurückdrehend, ja. Diese Argumentation, die der Generalanwalt Spooner hier aufmacht, indem er behauptet, der 28b EU-Erbverordnung würde das erfassen, würde sowieso nur dann eine Rolle spielen, wenn der Erbe seinen gewöhnlichen Aufenthalt auf den Philippinen hat.
Genau.
Klammer auf, hat er hier nicht.
Hat er hier nicht, genau. Okay, das ist auch der Grund, warum es hier nicht einschlägig ist. Es ist aber sehr interessant, diese Thematik, weil eben da, wenn man das eben... wörtlich nimmt, was der Generalanwalt hier gesagt hat und geschrieben hat, besser gesagt, dann kann es eben zur absoluten Formfreiheit der Erbausschlagung führen, wenn eben der Aufenthaltsstaat des Erklärenden dann nichts vorsieht. Also das muss keinem Gericht zugehen, das kann mündlich erklärt werden, wir haben da gar nichts. Und das ist eben auch dieser Kritikpunkt, der im Schriftpunkt an der Stelle geäußert wird.
Verstehe, ja.
Dass man sagt, das kann ja nicht sein, dass da gar nichts mehr ist, also dass da vom 1945 BGB auf gut Deutsch nichts mehr übrig bleibt, also dass das so weit geht. Also auch im vorliegenden Fall, ja, ich habe schon gesagt, auf den Philippinen reicht eben, gibt es keine Amtsempfangsbedürftigkeit, wohl, also zumindest reicht eben eine öffentliche Urkunde aus. Und jetzt ist das ein bisschen schwierig auch und deswegen ist es ein interessanter Fall, weil der EuGH, also diese Schlussanträge, die werden ja immer zu einem Verfahren beim EuGH formuliert und dann eingebracht. Der EuGH folgt denen eigentlich auch in aller Regel, zumindest im IPR, was ich so gesehen habe. Und in der Entscheidung, das ist die TNNN-Entscheidung, nicht so ganz schön wie Oberle oder sowas. Oder mal,
ich wollte gerade sagen, kann man sich nicht so gut merken. Ja.
Oder die ganzen anderen, die man so kennt. Ja.
Aber der EuGH hat halt dummerweise nichts dazu gesagt. Ne? Das ist so ein bisschen die Krux an dieser Geschichte.
Dass der hat es einfach offen
gelassen. Wir haben jetzt keine, ist nicht so, dass er da irgendwie den Generalanwalt abgebügelt hätte oder irgendwie gesagt hat, ja, das stimmt schon. Ja. Das heißt, diese Meinung ist jetzt einfach in der Welt, wird auch in der Literatur, die sich mit diesen Themen befasst, dann halt natürlich rezipiert und da auch diskutiert.
Genau.
Aber wir wissen es momentan einfach noch nicht.
Wir wissen nicht, was da wirklich richtig ist. Man muss dazu sagen, die ganz überwiegende Ansicht noch auch im deutschen Schrifttum, auch nach dieser EuGH-Entscheidung, die geht davon aus, dass das Erbstatut regelt, ob und vor welchem Gericht die erbrechtliche Erklärung abzugeben ist.
Und eben nicht das Formstatut.
Und nicht das Formstatut, okay, genau. Also da ist im Prinzip da die ganz eindeutige Meinung. Also das heißt, der 1945, selbst wenn der Erbe jetzt auf den Philippinen gelebt hätte, nach der herrschenden Ansicht in Deutschland, muss es eben dem Nachlassgericht zugehen nach 1945 BGB. Aber du hast es eben schon angeteasert, wir müssen uns mit dieser Frage nicht auseinandersetzen, aber ich finde sie wichtig, um sie mal diskutiert zu haben.
Deswegen bist du ja auch meiner Anregung, das zu löschen, nicht gefolgt. Das ist ja in Ordnung, ist ja dein Gutachten. Aber um das sozusagen nochmal in den Gesamtkontext einzuordnen, wir sind immer noch bei der Frage, kann unser Erbe wirksam auf den Philippinen ausschlagen? Ja. Und wir sagen zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls nicht aufgrund der Regelung des 28 Litera B Europäische Erbrechtsverordnung, schon deswegen nicht, weil der nicht seine gewöhnlichen Aufenthalt auf den Philippinen hat, genau. Und zum anderen auch, weil diese Ansicht überhaupt umstritten ist, ob das geht oder nicht.
Ja. Genau.
Okay, und dann ist jetzt eben, ja, letzten Endes die Gretchenfrage, wenn der das jetzt auf den Philippinen erklärt, gegenüber dem dortigen Nachlassgericht, entspricht
das dem,
oder hier in Deutschland erklärt und darüber schickt, genau. Also wenn er das da hinschickt, entspricht das dann dem, was wir uns unter einer Erklärung gegenüber dem deutschen Nachlassgericht verstehen?
Genau, also das ist die Frage, kann das philippinische Gericht oder das Gericht auf den Philippinen ein Nachlassgericht im Sinne von 1945 Absatz 1 BGB sein? Da muss man im Ausgangspunkt erstmal festhalten, also das 1945 Absatz 1 BGB, das ist örtlich zuständige Nachlassgericht in Deutschland meint. Und ob jetzt halt auch ein ausländisches oder der Zugang der Erklärung bei einem ausländischen Gericht ausreicht, ist letztlich keine verfahrensrechtliche Frage, sondern eine materiellrechtliche Frage, und zwar eine Frage der Substitution, kennen wir ja schon auch im anderen Kontext, aber man kann nicht nur Formerfordernisse substituieren, sondern eigentlich alle Tatbestandsmerkmale einer inländischen Norm durch eine Rechtserscheinung des ausländischen Rechts. Und da, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, gibt es noch einen zweiten Schlenker, den man nehmen kann über die EU-Erbverordnung, nämlich den Artikel 13 EU-Erbverordnung, diese Zuständigkeitsvorschrift. interessanterweise eben die herrschende Meinung, das spielt auch noch ein bisschen in den Kontext, den wir gerade diskutiert haben, mit Artikel 28 Litera B EU-Erbverordnung rein. Die herrschende Ansicht sagt, wenn ich nach Artikel 13 in jedem, also im Prinzip in dem Staat, das kann ja jeder Mitgliedstaat der Europäischen Erbrechtsverordnung sein, wo der Erklärende seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, die Erbausschlagung eben erklären kann gegenüber diesem Gericht, dann gibt es aus Artikel 13 eben eine gesetzlich angeordnete Substitutionswirkung, dass der Zugang der Erklärung bei diesem Gericht ausreicht und eben den Zugang bei einem anderen Nachlassgericht eben ersetzt. Also das im Prinzip, das in jedem Fall ausreichend ist und substituiert.
Das wäre jetzt nochmal der Fall mit sozusagen Deutschland-Frankreich. Also wenn ich jetzt wirksam, wenn es eigentlich darum geht, ich muss in Frankreich ausschlagen.
Ja, beziehungsweise dann, machen wir es andersrum. Wir machen, weil mir ist gar nicht sicher, ob ich in Frankreich überhaupt vom Gericht ausschlagen muss. Aber ich hätte im Prinzip in Deutschland Erbstatut und da geht jetzt der Erbe, wohnt in Frankreich und der geht dann eben da jetzt zu seinem örtlich zuständigen Amtsgericht Pendant im Prinzip. Wie heißt das? Cour de Tribunal de Grande Instance oder irgendwie sowas.
Das hört sich jetzt, also Grande Instance hört sich jetzt eher nach was Größerem an als Amtsgericht, spielt ja keine Rolle. Also jedenfalls
zum dortigen Nachlassgericht. Ja, ja. Und kann dann im Prinzip über Artikel 13 dort die Erbausschlagung erklären und dann wäre eben dieser Zugang bei diesem Gericht.
Okay, dann würde der Zugang bei dem französischen Gericht das ersetzen und dementsprechend diesen Zugang vor dem deutschen Nachlassgericht.
Und das Interessante ist, der EuGH hat auch das bestätigt in dieser Entscheidung. Der hat gesagt, ja, das reicht aus. Der hat nur nicht gesagt, warum es ausreicht. Also ob das eine Formfrage ist, weil ich sage, ja, das reicht ja aus, weil die französische Form da eingehalten worden ist oder weil es hier eine Substitutionsfrage ist und das letztlich den Zugang beim deutschen Nachlassgericht substituiert hat. Das ist offen, aber es gibt eben diese ganz starke Meinung im deutschen Recht, die sagt, das reicht eben letztlich aus. Problem ist hier aber tatsächlich, eben die Erbausschlagung vor einem drittstaatlichen Gericht wird von Artikel 13 nicht erfasst. Artikel 13 ist sowieso schon nicht einschlägig, weil der Erbe ja sowieso in Deutschland sozusagen wohnt, nicht auf den Philippinen, also der müsste dann eben auf den Philippinen wohnen, tut er nicht. Und aber auch tatsächlich funktioniert dieser Artikel 13 auch nicht im drittstaatlichen Kontext, also anders eben als der Artikel 28.
Okay, aber wir können sozusagen aus dem Artikel 13 ja immerhin entnehmen, dass es grundsätzlich möglich ist, die Erklärung auch von einem anderen Nachlassgericht, also von einem anderen Gericht abzugeben, bis dann an die Stelle des deutschen Nachlassgerichts tritt, zumindest im Anwendungsbereich der Normen.
Im Anwendungsbereich vom Artikel 13 EU-Erbverordnung auf alle Fälle, da geht es auf alle Fälle, im Rest
Aber dann kommen wir jetzt letztlich dazu, wie ist es, wenn das auf den Philippinen erklärt und dafür müsste jetzt letztlich eben dieser Zugang der Erklärung bei dem philippinischen Gericht dann in wesentlichen Grundzügen funktional gleichwertig sein mit dem Zugang der Ausschlagungserklärung bei einem deutschen Nachlassgericht. Also diese funktionale Gleichwertigkeit, auf die kommt es jetzt eben an. Und an der Stelle kommen wir jetzt wieder zurück zu dieser Vorschrift des 1051 des philippinischen Code Civil, der uns diese zwei Möglichkeiten vorgibt, wie man nach philippinischem Recht, oder drei sogar, wie man nach philippinischem Recht wirksam ausschlagen kann. Nämlich einmal eben durch diese öffentliche oder als echt feststehende Urkunde, Klammer auf, ohne dass die irgendjemandem zugehen muss, offensichtlich, Klammer zu. Oder eben durch einen Antrag bei dem für das Nachlassverfahren zuständige Gericht. Das heißt, es ist nicht, wie gesagt, deckungsgleich mit unserem 1945 BGB-Verfahren.
Genau, nur nochmal ganz kurz zur Einordnung. Wir sind jetzt halt gerade jetzt, also haben den Artikel 13 EU-Abkommen verlassen und sind jetzt einfach in ganz normalen Substitutionsprüfungen eben nach deutschem IPR. Also wir sind jetzt ganz normal im nationalen Recht drin und prüfen allgemein die Regeln der Substitution, eben Substituierbarkeit und eben funktionelle Vergleichbarkeit der ausländischen Rechtserscheinung. Und jetzt ist eben diese Besonderheit, die du eben über den Artikel 1051 des philippinischen Code Civil ausgeführt hast, nämlich diese Dreifaltigkeit, wie ich eben ausschlagen kann.
Ja, öffentliche Urkunde als echt. Ja. Also erstens öffentliche Urkunde, wenn ich hier mit den Fingern mitzähle, sieht ja keiner. Also öffentliche Urkunde, zweitens die als echt feststehende Urkunde oder drittens eben durch den Antrag, bei dem für das Nachlassverfahren zuständige Gericht.
Genau, und nach unserem Verständnis ist das letztlich nur eine Formvorschrift. Also es gibt hier keine Amtsempfangsbedürftigkeit. Das ist nicht ersichtlich, dass die Erklärung irgendwem zugehen muss. Also ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass selbst wenn ich im Prinzip dahin gehe und diesen Antrag stelle beim Nachlassverfahren oder für das Nachlassverfahren zuständig kriege, die protokollieren das halt einfach, ähnlich
wie das auch ein Notar protokollieren würde, nach unserem Verständnis.
Ganz genau. Und was die dann mit der Erklärung machen, vielleicht geben sie dem sogar einfach mit, dass er die eben haben kann und irgendwelchen Gläubigern oder sonst irgendwie vorlegen kann. Aber wir haben jetzt hier nicht irgendwo ein Äquivalent in der Form, dass eben die Erklärung erst dann wirksam wird, wenn sie diesem Gericht auch wirklich zugeht. Also diese Amtsempfangsbedürftigkeit, die eben der 1945 BGB gerade vorsieht, das
also ein ganz anderer Mechanismus der Ausschlagung. Ja. Okay, verstehe.
Genau, also der Mechanismus scheint ganz anders zu sein. Die Funktion des Gerichts scheint auch, wie gesagt, rein protokollarisch zu sein, nicht eben als Adressat der Ausschlagungserklärung. Und deswegen steht eben letztlich zu befürchten, dass eben diese Ausschlagung, also wenn wir es hinschicken ans Gericht, vielleicht sagen, was sollen wir denn damit? Mhm. Bitte nimm es wieder zurück.
Führt hier jedenfalls nicht zu irgendeiner Wirksamkeit.
Genau, ja. Aber das eben nicht zu irgendeiner Wirksamkeit führt, beziehungsweise eben als gleich oder funktional gleichwertig zur Erbausschlagung gegenüber einem deutschen Nachlassgericht angesehen werden.
Da gibt es ja auch tatsächlich eine Stellungnahme in der Literatur dazu, die also sagt, dass wohl diese Ausschlagungserklärung gegenüber einem Gericht auf den Philippinen eben nicht die von 1945 BGB vorausgesetzte Funktion erfüllt, nämlich wirksam werden durch Zugang und deswegen auch nicht als gleichwertig und ausreichend angesehen werden kann. Kommen wir sozusagen wieder zurück zu unserer Frage Notzuständigkeit nach Artikel 11 der Europäischen Erbrechtsverordnung. Da waren wir ja dabei zu sagen, ein deutsches Gericht ist international zuständig, wenn es unmöglich ist, wirksam auf den Philippinen auszuschlagen und so nach philippinischem Recht auf den Philippinen auszuschlagen. Und so dürfte es hier wohl sein. Also wenn ich mit der vom philippinischen Recht vorgesehenen Ausschlagung das deutsche Ausschlagungsverfahren, dessen Recht ja anwendbar ist, nicht ersetzen kann.
Genau, weil die Substitutionsvoraussetzungen
nicht vorliegen. Genau. Dann ist es mir unmöglich, auch wenn ich mich noch so verbiege, und mir noch so viel Mühe gebe und auf die Philippinen fliege und da irgendwie diese Erklärung abgebe, eben rechtlich wirksam, also nach den Maßstäben des deutschen Rechts,
auszuschlagen.
Und
das wäre letztlich, genau, dann würde man sagen, im Kontext von Artikel 11 EU-Erbfonds, dem bedrohten Rechtsverweigerung zu überfahren. Nur weil eben im Prinzip der Fall so gestrickt ist, wie er gestrickt ist, kann er nicht ausschlagen. Das kann nicht sein.
Also er kann sich jedenfalls nicht sicher sein, dass er wirksam ausschlägt, weil er den gewöhnlichen Aufenthalt nicht kennt.
Also genau, aber wenn der gewöhnliche Aufenthalt auf den Philippinen ist, wenn er das feststeht, dann würde das Ergebnis sein, er kann es nicht, weil er eben diesen von uns eigentlich vorgesehen oder nach Deutschrecht vorgesehenen Rechtsschutz, nämlich diese Ausschlagungsverfahren 1945 BGB im Ausland nicht durchführen kann. Das führt letztlich zu einer Rechtsverweigerung und damit ist der Anwendungsbereich
von Artikel 11
eröffnet. Genau. Und die zweite Voraussetzung ist, dass ich letztlich einen ausreichenden Bezug habe des Ganzen zum deutschen Recht an der Stelle. Und da würde eben jetzt schon ausreichen, dass eben deutsches Recht anwendbar ist. Das würde den ausreichenden Bezug eben vermitteln, weil das deutsche
Recht... Ja, stimmt, klar. Der Nachlass richtet sich ja nach deutschem Recht.
Genau.
Also die Staatsangehörigkeit brauche ich jetzt gar nicht unbedingt zuzustimmen.
Kann man auch dazu nehmen, theoretisch, schadet nicht. Aber die Anwendbarkeit, also das ist ja im Prinzip auch der Clou an der Geschichte, diese Kombination Anwendbarkeit deutsches Erbrecht in Verbindung mit internationalen Zuständigkeit auf den Philippinen führt ja gerade zu der Situation, dass ich hier eigentlich diese Rechtsverweigerung bekomme. Deswegen muss natürlich die Anwendbarkeit des deutschen Rechts aus unserer Sicht dafür ausreichend sein, die Notzuständigkeit zu eröffnen. Weil sonst komme ich ja einfach nicht weg.
Und damit komme ich dann am Ende des Tages zu einem ganz stimmigen Ergebnis. Es ist zwar ein langer und steiniger Weg dahin, aber ich sage dann, deutsches Erbrecht anwendbar, die Ausschlagung richtet sich nach deutschem Recht und es ist dann auch ein deutsches Gericht international zuständig für die Entgegennahme dieser Ausschlagungserklärung. Auch wenn das eben mit einigen dogmatischen Fragen und Hürden verbunden ist, diese internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte dann da zu begründen. Also da muss ich jetzt sagen, habe ich mit jedem Kollegen, mit jeder Kollegin großes Verständnis und auch großes Mitleid, wenn solche Fälle dann irgendwie aufschlagen und man sich dadurch die Details des IPR dann wursteln muss. Dafür gibt es ja zum Glück dann unseren Gutachtendienst und Kollegen wie dich, die das können. Und die das dann auch in dieser Form hier notieren. Wir haben das Gutachten, als es fertig geschrieben war, in unseren Patennotarversand gegeben. Und einer der Patennotare, der sich auch sehr gut auskennt im internationalen Privatrecht, hat dann noch darauf hingewiesen, dass wir doch das Gutachten um einen praktischen Tipp ergänzen mögen, wie man es denn machen sollte. Eigentlich recht naheliegend, aber wir schießen sozusagen mit der Schrotflinte auf dieses Problem. Was machen wir denn?
Wir schicken sozusagen eine Erbausschlagung, die wir in deutsch und englischer oder sogar philippinischer Sprache beurkunden bzw. Unterschriftbeglaubigung gemacht haben, Schicken wir eine im Prinzip ans deutsche Nachlassgericht. Das zuständig wäre hier sozusagen auch das Gericht, in dessen Bezirk der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatte. Mhm. Da schicken wir es einmal hin unter Hinweis auf die Notzuständigkeit. Und dann schicken wir halt auch eine Version ans
an das zuständige Gericht auf den Philippinen.
Auf den Philippinen, ja. Und schauen halt mal, was die da machen tatsächlich.
Also Schaden kann es ja nicht.
Schaden tut es nicht. Ja. Nee.
Also durchaus interessant, was da manchmal so drin steckt, meint man gar nicht. Also welche Folgefragen sich bei diesen internationalen Erbfällen dann noch ergeben können. Also ich glaube, man kann das schon so zusammenfassen, dass das dann doch zumindest also mein aktives Wissen zu diesen Fragen übersteigen würde. Ich bräuchte da auch lange Recherchezeiten und möglicherweise Hilfe, um das zu durchdringen. Zumal da ja auch, das haben wir ja gesehen, relativ viel im Fluss wird und auch recht intensiv diskutiert wird anhand neuerer EuGH-Rechtsprechung, wie es denn nun im Einzelnen ist. Man kann natürlich immer sagen, naja, wir schicken es einfach mal an jedes Gericht, das denkbarerweise zuständig ist, nicht viel falsch machen, das wird im Zweifel helfen. Aber das genau zu prüfen, ist in der Tat gar nicht so einfach.
Also ich muss auch dazu sagen, also das war jetzt auch kein Gutachten, dass ich einfach mal so dir nichts aus dem Handgelenk geschüttelt habe. Also da war ich auch ein bisschen länger dran, habe mir die Sachen durchgelesen.
Und ich bin stolz auf dich, du hast dich erst ganz am Ende selber zitiert, deine Doktorarbeit, in der du dich mit diesen Themen befasst hast. Ja. Letzte Chance, liest du uns nochmal diesen Paragraphen im breiten schottischen Akzent vor? Oder er schüttelt den Kopf, liebe Hörerinnen und Hörer, nichts zu machen. Ich habe es versucht. Wenn Sie sich von ihm was auf Englisch vorlesen lassen wollen, müssen Sie ihn mit einer Beurkundung beauftragen ab dem 1.4. in Fürth. Vielleicht steht dann ja auch auf deiner Homepage beurkundet auf Deutsch und Englisch und dann kriegt man es ja vielleicht. Dann definitiv. Alles klar. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, die das bildlich bis zum Ende durchgehalten haben. Respekt. Die schriftliche Fassung dieses Gutachtens wird nachzulesen sein in einem der kommenden D&I-Reports. Max, vielen Dank für deinen Einsatz, gerne, insbesondere für dieses Gutachten, aber auch allgemein für deine Zeit hier am D&I. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.